Yannick, hast du heute Morgen schon dein iPhone geupdatet?
Nein, habe ich noch nicht. Ist das dran? Das macht es doch immer automatisch, oder? Muss ich mich darum kümmern?
Nein, weiß ich nicht. Aber ich habe es heute Morgen schon gemacht und ich habe seit heute, vielleicht hast du das auch schon längst, habe seit heute Apple Intelligence auf meinem iPhone. Also Apple rollt jetzt die eigene KI-Unterstützung auf dem iPhone auch in Europa und Deutschland aus, hatte das ja schon mit iOS 18 angekündigt, war dann erst nur in Amerika und seit heute habe ich auf meinem iPhone Apple Intelligence. Jetzt ist Siri also richtig intelligent, angeblich, ich habe es noch nicht probiert und haben natürlich jetzt auch so die ganzen klassischen Textunterstützungen, wie man sie von den ganzen LLMs natürlich kennt. Also, da musst du nochmal nachlegen, musst du vielleicht nochmal updaten, aber Yannick, darum soll es ja heute gar nicht gehen.
Aber naja, ein bisschen schon,
ich erzähle es natürlich, weil wir heute über künstliche Intelligenz sprechen wollen und müssen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, ich wollte damit im Prinzip nur zeigen, dass wir befinden uns in der Zeit der künstlichen Intelligenz. Das ist unbestritten. Man kann natürlich sehr regelmäßig darüber sprechen, aber eben auch die Aktualität, die aktuellen Nachrichten, die aktuellen Entwicklungen, spülen natürlich immer mal wieder spannende Innovationen auch irgendwo rein. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir nehmen es nochmal zum Anlass, mal über künstliche Intelligenz zu sprechen. Wir haben in diesem Monat auch bei der Automotive IT einen Themenmonat rund um künstliche Intelligenz. Da verlinken wir natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Aber wie gesagt, aktuelle Entwicklungen, die gibt's eben immer. Die wollen wir uns zum das Ganze nochmal zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Und zwar nicht über Apple und Apples Intelligence, sondern natürlich über künstliche Intelligenz in der Automobilindustrie.
Ja, man kann ja sagen, man ist mittlerweile nicht mehr im digitalen Zeitalter, was wir ja in den letzten Jahren immer propagiert haben, sondern man ist an der Schwelle zum künstlichen Intelligenzzeitalter. Also es geht nicht nur um das Thema Digitalisierung in den Unternehmen, in der Automobilindustrie und natürlich überall eigentlich, sondern es geht eigentlich bei allen Innovationen, die wir in letzter Zeit, in den letzten 2-3 Jahren so sehen und hören, eigentlich immer um KI. KI spielt immer eine größere Rolle. In allen Bereichen, an allen Punkten der Wertschöpfungskette spielt KI mittlerweile eine große Rolle. Und wir haben es ja an dieser Stelle im Podcast auch schon häufig gesagt, wir kommen jetzt langsam aus einer Phase des Testens, des Laborierens, des Probierens an künstlicher Intelligenz ja schon in eine sehr konkrete Praxisphase. Wir sehen Innovationen im Auto. Generative AI hat dann eine große Rolle gespielt. Das wirklich auch in die Breite jetzt auch zu bringen und in jedem Punkt der Wertschöpfungskette. Und da, Pascal, gibt's ja jetzt auch letzte Woche mit einer spannenden Entwicklung oder einer interessanten Messe in China auch wieder viele Neuigkeiten auch rund um das Thema KI.
Ja, so sieht's aus. Du hast es gerade schon gesagt. Wir blicken heute nochmal nach Fernost, denn dort findet auch jetzt gerade, muss man sagen, nicht nur zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, sondern auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts. Wenn Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast erst 2 Wochen später hören, dann ist sie vielleicht vorbei. Aber grundsätzlich jetzt gerade ist Auto Shanghai, nämlich von Ende April bis Anfang Mai, ganze 2 Wochen lang geht die Auto Shanghai, eine der wichtigsten Automobilmessen der Welt, die sicherlich auch noch große Relevanz hat. Wir sprechen häufig über den Rückgang der Relevanz von Autoshows und Automessen. Auto Shanghai hat noch eine große Relevanz, natürlich auch, um eben gerade deutlich zu machen und auch so ein bisschen der Welt deutlich zu machen, was passiert eigentlich gerade in China und was muss man eigentlich für China machen, um dort vernünftige Produkte auf den Markt zu bringen, die dort auch nachgefragt werden.
Ja, mittlerweile die Auto Shanghai, kann man sagen, hat so den traditionellen Automessen, Detroit ja sowieso schon nicht mehr, aber auch der IAA, muss man sagen, hier so ein bisschen den Rang abgelaufen, weil eben auch für die Automobilhersteller China der wichtigste Markt ist. Und da bewegt sich momentan sehr viel, gerade auch was die neuen Technologien anbelangt im Fahrzeug. Also man hat schon gesehen, alle Großkopferten der wichtigsten deutschen OEMs waren da. Blume, Zipse und Kelenius waren vor Ort und haben dort ihre Innovationen gezeigt. Also das zeigt auch die Bedeutung dieser Automesse und die Bedeutung natürlich auch des chinesischen Markts, wo es ja doch momentan einige Schwierigkeiten und Herausforderungen zu lösen gilt.
Absolut. Vielleicht wenn man auch mal zum Start, bevor wir jetzt gucken, was da eigentlich gezeigt wurde und was da im Mittelpunkt stand, vielleicht mal eine kleine Einordnung. Wo steht so ein bisschen der chinesische Markt eigentlich oder die chinesische Stimmung gerade so in Bezug auf das intelligente, vernetzte Fahren? Es ist so, dass im Prinzip kann man sagen, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, China steht gerade so ein bisschen vor dem Spagat, natürlich Innovationstreiber zu sein, innovationsfreundlich zu sein. Das ist China natürlich schon immer und gerade in den letzten Jahren, aber eben auch stärker so ein bisschen das Thema Regulation nochmal einzusteigen. Die regulatorischen Anforderungen werden ein bisschen härter, was so ein bisschen den Einsatz von vernetzten intelligenten Lösungen auf dem chinesischen Markt angeht. Es gab da auch gerade erst einen Unfall mit einem Xiaomi SU7, woraufhin das Ministerium MIIT zum Beispiel Begriffe wie autonomes Fahren oder Smart Driving in Werbung verboten hat tatsächlich. Also China geht da jetzt sehr streng dagegen vor, was jetzt zum Beispiel bestimmte Versprechungen und Verheißungen angeht, die eventuell missverständlich sein könnten oder da am Ende sprichwörtlich auf die falsche Bahn führen, die Kunden vielleicht. Das heißt, da wird China jetzt ein bisschen restriktiver vorgehen. Mhm. China hat inzwischen sehr restriktive Vorgaben, was das Thema Datenschutz angeht und den Schutz von chinesischen Daten oder Daten chinesischer Kunden. Da ist man inzwischen sehr, sehr streng. Anforderungen, die natürlich dann auch deutsche Unternehmen erfüllen müssen, aber trotzdem gilt weiterhin, China zeigt sich natürlich als Innovationstreiber auch in diesem Bereich und insofern steht das natürlich auch bei dieser Messe jetzt im Vordergrund.
Genau, das ist ja ganz spannend eigentlich zu sehen, dass jetzt auch China restriktiver vorgeht, was das Thema Datenschutz anbelangt. Man hat ja oft auch gesagt, ja, vielleicht hat Europa da auch so ein bisschen strategischen Nachteil, weil man hier sehr stark auf das Thema Datenschutz schaut und man ist nicht so, kann dadurch nicht so Geschwindigkeit aufnehmen. Jetzt sieht man, dass es auch in anderen Märkten auch da restriktiver vorgegangen wird und das ist ja ganz interessant, weil vielleicht ist das ja auch im Prinzip auch eine Chance, auch für den europäischen Markt da so ein bisschen den Anschluss wieder herzustellen. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Aber Pascal, sag doch mal, was ist denn jetzt sozusagen an Innovation da in China vorgestellt worden?
Genau, weil jetzt muss man auch klar sagen, auch wenn China da vielleicht etwas restriktiver vorgeht, heißt das noch lange nicht, dass jetzt auf der Auto in Shanghai dort das Thema KI, das Thema Vernetzung jetzt irgendwie weniger im Vordergrund stehen würde. Ja, im absoluten Gegenteil. Es bedeutet nämlich eher, dass es die Hersteller wirklich dazu zwingt, eigentlich lokale Lösungen zu entwickeln. Und das ist das, was man wirklich auch auf der Auto Shanghai sieht. Vielleicht fangen wir mal kurz vorne erstmal mit einer kleinen Randnotiz sozusagen mit den Zulieferern an. Nicht, dass ich jetzt die Zulieferer hier zur Randnotiz degradieren möchte, aber auf einer Autoshow geht es natürlich eher um die Fahrzeughersteller und um Modelle tatsächlich, aber eben auch die deutschen Zulieferer dort vertreten. ZF zeigt neue EE-Architektur mit KI-gesteuerter Steuerung von Bremse, Lenkung, Antrieb. Continental zeigt skalierbare Fahrzeugarchitekturen mit KI-gestützter Sensorfusion. Bosch präsentiert Hochleistungs-Vehicle-Computer, natürlich auch mit entsprechender KI-Anbindung zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Selbstoptimierung. Also auch die Zulieferer zeigen auf der Auto Shanghai eben ihre KI-gestützten Lösungen und auch alle drei Anbieter, die ich gerade genannt habe, ZF, Continental, Bosch, setzen da sehr stark auf lokale Entwicklungszentren in China, um auch da als Zulieferer natürlich die entsprechenden Marktanforderungen, Kundenanforderungen zu treffen. Aber ich habe es gesagt, im Fokus einer Automesse stehen natürlich Automobilhersteller. Und wenn wir da mal drauf schauen und nur mal ein bisschen die Deutschen rauspicken, jetzt nicht, weil die chinesischen Player da nicht interessant wären, sondern weil vielleicht eben aus unserer Sicht interessant ist, wie sich deutsche Unternehmen eben dort in China präsentieren und mit welchen Lösungen sie sich dort präsentieren. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel Volkswagen rausgreifen, Volkswagen hat drei neue Konzeptfahrzeuge vorgestellt mit den ganz unterschiedlichen Joint-Venture-Partnern, mit denen Volkswagen in China am Start ist, hat den ID Aura, den ID Era und den ID Evo gezeigt. Drei elektrische Fahrzeuge, die aber eben alle auch auf der Software-Architektur China Main Platform basieren, für KI-basiertes Fahrverhalten, personalisierte Assistenzsysteme, Cloud-basierte Dienste. Also hier ganz klar, diese drei Fahrzeuge sollen das KI-gestützte, intelligente Fahrzeug zeigen in China. Intelligentes Infotainment, man will einen digitalen Fahrraum schaffen mit lernfähigen Funktionen, mit intelligenter Spracherkennung. Also Volkswagen positioniert sich auf der Auto Shanghai definitiv als intelligenter Mobilitätsanbieter, speziell für China, ja. Und wirklich mit maßgeschneiderter KI auch für den chinesischen Markt. Genauso macht das zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt nochmal ein zweites rauspicken, und das ist sogar fast noch ein wenig bemerkenswerter, wenn wir mal auf BMW schauen, weil BMW zeigt natürlich auf der Auto Shanghai den neuen Zentralrechner Heart of Joy, der ja auch schon kommuniziert und schon gezeigt worden ist. Aber was besonders interessant ist, ist eben nochmal das neue iDrive, was BMW zeigt, zusammen mit Large Language Model basierten Sprachassistenten. Und was da besonders interessant ist, ist, dass BMW angekündigt hat im Laufe des Jahres, dass dieser Intelligent Personal Assistant schrittweise mit dem KI Reasoning von DeepSeek erweitert wird. Das heißt, BMW ist dort jetzt nach meinem Wissen oder so wie ich es jetzt aktuell weiß, der erste Hersteller, zumindest deutsche Hersteller, der wirklich sagt, wir setzen auf dem chinesischen Markt DeepSeek in Fahrzeuge, lokale Fahrzeuge dort ein. Yannick, wir haben ja auch schon eine Folge über DeepSeek gemacht und über die Verheißungen auch dieses chinesischen Modells, was laut den eigenen Verlautbarungen deutlich leistungsfähiger sein soll als beispielsweise ChatGPT von OpenAI. Man hat den ganzen Quellcode offengelegt. Allerdings gab es dann im Nachgang dann auch schon wieder so die ein oder andere Diskussion da auch dann um entsprechende Datensicherheit, um die ein oder andere Frage, vielleicht auch politischer Natur, die DeepSeek dann nicht beantworten wollte, interessanterweise. Also das waren ja auch so Diskussionen, die man dann so im Nachgang geführt hat. Aber BMW wird jetzt eben im Laufe des Jahres sukzessive DeepSeek in den eigenen Personal Assistant im BMW-Modelle einführen, für China natürlich. Und vielleicht auch nochmal grundsätzlich gesagt, BMW entwickelt 70% des Codes für diese ganzen neuen gezeigten Funktionen in lokalen Entwicklerteams, mit lokalen Entwicklerteams in China. Das heißt, BMW setzt dort auch ganz klar auf Lokalisierung. Und das ist wirklich das, wenn man jetzt so einen Strich mal drunter ziehen will unter den Auftritt der deutschen Unternehmen, Zulieferer wie OEMs in China, dann heißt das ganz klar Lokalisierung. Man setzt jetzt auf intelligente Fahrzeuge, die eben nicht mehr einfach mit der Verheißung deutscher Hardware sozusagen um die Ecke kommen. Wir haben uns auch schon in der Vergangenheit bei der Entwicklung auch der Märkte und auch bei der Entwicklung des chinesischen Marktes, Yannick, darüber unterhalten, dass nun mal das reine Label Made in Germany, und wir haben jetzt hier ein tolles Flaggschiff und die tolle Limousine mit größerem Radstand, dass das einfach chinesische tech-affine Käuferschichten nicht mehr unbedingt hinterm Ofen hervorlockt. Und deswegen ganz deutlich erkennbar hier jetzt auf der Messe von Zulieferern und OEMs, man setzt hier ganz klar auf das Thema Software, ganz klar auf das Thema KI und das ganz eindeutig mit einem hohen Maß an lokaler Entwicklung, um dort auch eben dem Markt und den Anforderungen dort gerecht zu werden.
Ja, ganz spannende Entwicklung, die du da jetzt anschneidest. Du hast es gerade schon gesagt, das Label Made in Germany steht nicht mehr im Vordergrund. Ganz im Gegenteil, wenn man sich auch so Äußerungen anhört von Oliver Zipse zum Beispiel, der gesagt hat, Made in China, for China. Das ist jetzt sozusagen das Label, was auf allem draufsteht. Das gilt ja nicht nur für BMW, das gilt auch für Volkswagen. Auch da geht es um China Speed, da geht es in China, for China. Also auch da eine ganz klare Verschiebung, dass es nicht mehr darum geht, sozusagen die Verheißung der deutschen Ingenieursqualitäten sozusagen auch in China zu propagieren. Das war ja das, womit sich die OEMs, die deutschen OEMs in den letzten Jahrzehnten eigentlich ihre Marktanteile geholt haben. Aber dieses Label scheint jetzt aktuell nicht mehr zu ziehen, egal ob im breiten Markt, wo natürlich sehr viele Konkurrenten jetzt auch in China entstanden sind, in China, und wo die Kundschaft sagt, dann gehe ich lieber auf den sozusagen heimischen Hersteller und bin da patriotisch, was die Kaufentscheidung anbelangt, als auch im Premium-Segment. Du hast es eingangs angesprochen, Xiaomi zum Beispiel als reiner Technologiekonzern hat einen, kann man sagen, Porsche-ähnlichen Porsche-ähnliches Fahrzeug entwickelt. Wie gesagt, gibt es jetzt gerade so ein bisschen Diskussionen und Probleme aufgrund dieses Unfalls, der da stattgefunden hat, mit 3 Toten, soweit ich erinnere. Ganz grundsätzlich auch in dem Segment, im Premium-Segment, Mercedes, BMW, auch da, die kämpfen um ihre Marktanteile, ihre Anteile in China. Und wir haben es eingangs gesagt, immer noch der wichtigste Markt für die deutschen OEMs. Und da gibt es jetzt eine ganz klare Akzentverschiebung hin. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Audi. Auch Audi hat ja diese auf der Auto Shanghai sozusagen den gerebrandeten Markenauftritt nochmal unterstrichen, wo es dann nicht mehr um die 4 Ringe geht, sondern wo dann wirklich nur noch Audi vorne auf dem in Anführungszeichen Kühlergrill prangt.
Aber hat trotzdem die Langversion vorgestellt. Trotzdem, die 5 Modelle, die Audi vorgestellt hat, waren natürlich dann im Großen und Ganzen dann doch wieder die Anpassungen der Hardware an chinesische Kundenwünsche, der Q6L, e-tron, der A5L. Da hat man schon eher, sagen wir mal, was so die Fahrzeuge angeht, war man da eher so ein bisschen im klassischen Fahrwasser unterwegs. Aber du sagst es, der ganze Messeauftritt von Audi stand natürlich unter dem neuen Brand sozusagen und unter dem neuen Markenauftritt, den Audi in China.
Ja, da ist natürlich jetzt dann auch ein bisschen die Frage am Ende des Tages, die müssen wir jetzt auch nicht bis zu Ende diskutieren, weil das wird natürlich auch die Zeit zeigen und das werden die knallharten Zahlen am Ende auch sagen, ob dieses sich dem sozusagen chinesischen Markt in der Form anpassen oder sozusagen auch vielleicht den anderen Herstellern, den Konkurrenten in China anzupassen und vielleicht doch stärker auch was die Technologie im Fahrzeug, was Entertainment anbelangt, worüber wir gerade sprechen, über KI. Ich meine, das sind ja im Prinzip unausweichliche Dinge, die man tun muss, damit man sozusagen mit der Konkurrenz in China auch mithalten kann, was die technologische Ausstattung anbelangt. Aber es ist natürlich die Frage, auch auf der anderen Seite, wird es reichen, sich dem anzupassen und sozusagen sich dem chinesischen Geschmack da anzupassen oder wird es nicht reichen? Das wird natürlich die Zeit zeigen. Aber wie gesagt, es gibt diese ganz klare Akzentverschiebung, dass es nicht mehr darum geht, jetzt sozusagen die deutschen Tugenden hervorzukehren und zu sagen, hier, wir schicken euch die tollen Autos aus dem Mutterland des Automobils, kann man ja sagen. Ja. Sondern wir sind in China vor Ort, entwickeln dort mit den Joint-Venture-Partnern für den chinesischen Markt sowohl Autos als auch die sozusagen das schlagende Herz, und das ist nun mal die Software, das ist KI im Fahrzeug in Zukunft, auch vor Ort und sind dort anders unterwegs als zum Beispiel in Europa oder auch in den USA. Also das ist, das wird jetzt die Zeit zeigen, ob das der richtige Schritt war am Ende des Tages.
So ist es, Yannick, und wenn wir schon bei richtigen Schritten sind, wir wollen beim Thema KI bleiben, aber so ein klein wenig den Fokus nochmal verändern, nämlich richtiger Schritt, die Frage, wie eigentlich das Thema künstliche Intelligenz im Unternehmen aufgehängt werden muss, wie die Prozesse dahinter aussehen, damit man am Ende nämlich sowas auf die Beine stellen kann, wie das, was wir jetzt in Shanghai sehen, wie die Produkte, aber natürlich nicht nur die KI im Fahrzeug, im Produkt, sondern natürlich auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Wir sind natürlich immer noch an einem Punkt, an dem wir darüber diskutieren, dass die Automobilindustrie natürlich sich auch modernisieren muss, dass sie effizienter werden muss, schneller werden muss. KI ist dort ein ganz wichtiger Hebel. Aber Yannick, du hast dich ja ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie muss denn das Thema dann eigentlich organisatorisch im Unternehmen aufgehängt sein?
Genau, da gibt es momentan so ein paar neue Entwicklungen. Da will ich gleich mal zu kommen. Erstmal noch so ein bisschen, einmal kurz der Blick auch in die Vergangenheit. Wir haben ja auch hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, wie sozusagen erstmal ganz grundsätzlich das Thema Digitalisierung in den Unternehmen der Automobilbranche auch angegangen wird. Da hatten wir ja, wenn du dich erinnerst, auch lange Zeit, noch weit vor Corona, sage ich mal, die ja selbst auch so ein bisschen als Katalysator für die Digitalisierung auch in der Autoindustrie stand, hatten wir die Diskussion, braucht es im Unternehmen eine zentrale Figur, die dafür sorgt, dass das Thema, dass das Unternehmen auf den digitalen Pfad wandelt in Zukunft. Und das war ja lange Zeit der sogenannte Chief Digital Officer. Also da gab es ja eine große Diskussion, braucht es eine, wie gesagt, so eine Person, die das vorantreibt im Unternehmen. Wir hatten das prominente Beispiel zum Beispiel Johann Jungwirth bei Volkswagen, der das Thema auf die Straße bringen sollte, aber auch, wie wir schnell gesehen haben, sehr stark an internen Widerständen da gescheitert ist und jetzt mittlerweile wieder in der Tech-Branche bei Mobile unterwegs ist. Also was heißt jetzt, ist schon einiges her. Das war, wie gesagt, auch noch vor Corona. Und man hat irgendwie, ich weiß nicht, wie du das so siehst, auch jetzt momentan in den letzten 2-3 Jahren auch nicht mehr so wirklich viel von den CDOs so gehört. Also es ist nicht mehr so, dass sie jetzt noch auf die sozusagen die Bühnen der Welt geschickt werden, um da sozusagen als digitale Evangelisten durch die Unternehmen zu laufen.
Ja, das ist natürlich so, aber viele CDOs sind ja auch, ich erinnere mich auch daran, dass einige damals ein bisschen das geflügelte Wort irgendwie benutzt haben, im besten Fall mache ich mich in ein paar Jahren überflüssig, ja, weil es natürlich schon jemand ist, der Brücken baut in eine digitale Ära, in ein digitales Zeitalter, und wenn dieser Change, dieser Wandel sozusagen einigermaßen zumindest mal gestartet worden ist, dann kann es durchaus sein, dass man dann so ein bisschen in die Betrachtung wieder reinkommt, naja, jetzt reden wir ja von Umsetzung, jetzt reden wir wieder von knallharter Technologie, und die liegt halt dann schon in den meisten Unternehmen immer noch in der Hand eines CIOs, eines IT-Chefs, der im Prinzip diese Technologien vorantreibt, weswegen, glaube ich, so ein bisschen der CDO dann wieder an Bedeutung verloren hat. Und jetzt kann man auch, wenn man jetzt eine ganz böse Zunge wäre, könnte man auch sagen, war vielleicht auch in einer Phase des Wandels auch ein bisschen ein Trend, auch ein Marketing-wirksamer, medienwirksamer Trend, zu sagen, naja, natürlich sind wir digital aufgestellt, wir haben sogar einen Digitalisierungschef. Und man sieht sehr deutlich, dass das eine Zeit lang ein Trend war, der jetzt heute nicht mehr, viele Unternehmen so eine Aufstellung jetzt nicht mehr wählen. Ne?
Ja, ich glaube, auch was du sagst, ist ganz entscheidend, dass diese Aufgabe des Digitalisierers, des Chef-Digitalisierers auch sehr stark wieder beim CIO, beim IT-Chef liegt. Wir haben ganz oft auch schon, auch hier im Podcast, schon über die neue sozusagen Bedeutung des CIOs gesprochen, näher am Business, in vielen Bereichen als Enabler, Schnittstelle eben auch dient. Aber auch zum Beispiel die CTOs oder die Software-Chefs in den Unternehmen, die jetzt auch eine sehr stark sozusagen forcierende Rolle auch fürs Business, zum Beispiel Magnus Ösberg bei Mercedes, der da das Thema ja auch sehr stark forciert, auch was das Business anbelangt, und auch so ein bisschen als Digitalisierer, wenn es so ein bisschen um das Produktauto geht, am Ende des Tages dient. Die Diskussion um so eine Schlüsselfigur in einer Schlüsselfunktion, die wird jetzt momentan gerade wieder so ein bisschen, flammt gerade so wieder so ein bisschen auf, wenn wir über das Thema KI sprechen. Du hast es ja gerade eingangs schon angedeutet. Wir hatten jetzt in letzter Zeit ein oder andere News, Personalnews, wo es dann hieß, wir brauchen eine oder wir haben eine Figur gefunden oder eine Person gefunden, die das Thema KI auch auf der C-Level-Funktion sozusagen betreut. Unter anderem General Motors hat einen sogenannten Chief AI Officer gefunden, der sich nennt Barak Turovsky. Der ist seit März Chief AI Officer bei General Motors, war früher bei Cisco und Google und hat dort das Thema KI betreut. Und wir hatten jetzt auch ganz kurz vor kurzem sozusagen prominente Personalnews mit Daniel Eitler, der bei Mercedes-Benz in der gleichen Funktion jetzt unterwegs ist, der zusätzlich zu seiner Funktion als CISO, als sozusagen Chief Information Security Officer, also der das Thema Cybersicherheit im Unternehmen schon viele Jahre betreut hat, jetzt auch noch die Verantwortung für das Thema KI und Daten sozusagen in einer Hand hält. Und das Ganze in einer neuen Organisation, die sich Global Cybersecurity Data and AI nennt. Also eine Schnittstellenfunktion auf C-Level, die sich, wie gesagt, mit diesen Themen beschäftigt. Ein, sage ich mal, auch Herzensanliegen von der Mercedes-CIO Katrin Lehmann, die das auch sehr stark forciert, und eine enge Verzahnung von Daten und KI als das Fundament ihrer eigenen IT-Strategie auch ansieht. Also hier zwei große, traditionsreiche Unternehmen aus der Automobilindustrie, die jetzt einen CAIO, wie man es vielleicht abkürzen kann, ne, also Chief AI Officer, installiert haben. Und das finde ich jetzt schon auch eine sehr spannende Entwicklung, dass wir eben sehen, dass bei diesem Schlüsselthema künstliche Intelligenz, wir haben es jetzt hier ja heute auch schon mehrfach betont, eben die Hersteller auch eine Entscheiderfunktion etabliert haben, die eben Daten, KI jetzt in einer Hand sehen, das ganze Thema bündeln wollen und natürlich auch so ein bisschen als Transformationsturbo bei den Unternehmen eben auch sehen. Und das finde ich ist auf jeden Fall ein eine sehr interessante Entwicklung. Also, dass man da jetzt wirklich das Thema auf die Entscheiderebene hebt.
Ja, muss aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass so ein Kajo wird nicht unbedingt in die Verlegenheit kommen, in wenigen Jahren schon obsolet zu sein, weil der Trend geht natürlich dahin, auch im Unternehmen einer künstlichen Intelligenz immer mehr Raum einzuräumen, mehr Aufgaben zu übertragen. Stichwort Agentic AI, also die KI, die eigenständig wirklich Entscheidungen trifft, die eigenständig Unterstützung anbietet, die vielleicht proaktiv unterwegs ist, also einer KI, die nicht nur auf Zuruf arbeitet, sondern im Prinzip wirklich wie ein eigenständiger Mitarbeiter tatsächlich im Unternehmen agiert und dort eben automatisiert bestimmte Aufgaben übernimmt. Das sind natürlich dann so Themen, wo das Thema dann Governance eine ganz große Rolle spielt. Also wer hat da eigentlich dann in Zukunft ein Auge drauf auf den Dingen, die da passieren und die so eine KI dann am Ende dann auch umsetzt? Das heißt, da hätte ich jetzt schon den Eindruck, selbst wenn wir irgendwann in absehbarer Zeit vielleicht in eine gewisse Selbstverständlichkeit reinkommen, was den Nutzen und den Einsatz von KI angeht. Ich glaube, so ein Kajo wird nicht in die Verlegenheit kommen, in 2 Jahren wieder obsolet zu sein.
Es kommt dann an der Stelle natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie ist diese Position oder diese Funktion im Unternehmen auch ausgestaltet? Mit welchen Befugnissen ist sie ausgestaltet? Welche Ziele verfolgt auch ein Kajo in Zukunft? Also ist es jetzt vielleicht am Ende des Tages nur jemand, der das Thema verkaufen soll oder der jetzt vielleicht wie ein CIO auch noch vielleicht stärker an den Prozessen dran ist? Oder ist es eine Schnittstellenfunktion? Ist es eine Kommunikationsfunktion? Wird ganz interessant sein, wie die Unternehmen das jeweils interpretieren. Ich hatte jetzt im Zuge einer Geschichte, die ich dazu geschrieben habe, die auch bei Automotive IT online ist, die Gelegenheit, nochmal Aussagen von Daniel Eitler zu bekommen, zu denen, ja, wie versteht er eigentlich seine Funktion jetzt bei Mercedes-Benz als Kajo? Und da ist es ganz interessant, dass er sich jetzt nicht in erster Linie als der große Digitalisierer, wir müssen in erster Linie ganz viele neue Use Cases aufsetzen und wir müssen das Thema, oder er geht da sehr technologisch ran. Nein, seine 3 Kernprinzipien sind eigentlich, und das sind auf Platz 1 und Platz 2, erstmal sehr weiche, vielleicht auch eher kulturelle Themen, ne? Also zum einen nennt er eben das Stichwort Führung durch Wissen. Also er möchte, dass das vor allem das Management auch künstliche Intelligenz versteht und am Ende des Tages auch eine Innovationskultur bei Mercedes zu etablieren, die sich um das Thema KI und Daten irgendwie etabliert. Das finde ich ganz spannend. Und auf der anderen Seite auch das Thema Zugang und Motivation in der Belegschaft auch zu fördern, dass man auch ein Wissen, ein Knowledge zum Thema KI in der Belegschaft verbreitet, dass der Zugang einfacher wird zum Thema KI und dass die Mitarbeiter diese Technologien am Ende des Tages auch kreativ nutzen können. So, also das ist das zweite Prinzip. Und das dritte Prinzip ist dann das vielleicht ein bisschen härtere Prinzip, dass auch KI natürlich im Unternehmen ganz konkret in nächster Zeit auch Wertbeiträge an vielen Stellen in der Wertschöpfungskette eben auch leistet. Viele KI-Anwendungsfälle eben auch einen hohen Kundennutzen sozusagen ergeben und auch natürlich zur Produktivitätssteigerung führen, wie wir zum Beispiel ja im Produktionskontext auch sehen. Das ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, dass er seine Aufgabe in erster Linie auch vielleicht so ein bisschen als Kultur, eine offene KI-Kultur zu fördernde Funktion sieht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Interpretation dieser Aufgabe. Aber, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen vielleicht auch zu den herausfordernden Seiten dieser Funktion. Es ist jetzt erstmal wieder eine neue Funktion, die in einem Unternehmen etabliert werden muss, so wie wir es bei den CDOs damals auch hatten. Da gibt es jetzt auch vielleicht wieder den einen oder anderen, der sagt im Unternehmen, warum braucht es denn jetzt schon wieder diese neue Funktion? Warum braucht es das überhaupt auf C-Level-Funktion? Ne? Also ich habe da auch mit einem Experten von Barrels gesprochen, der gesagt hat, also Malte Broxermann heißt er, der gesagt hat, das inhaltliche Brett, das es zu bohren gilt, wird dadurch natürlich auch nicht dünner, denn mit der entsprechenden Rolle gehen auch typischerweise hohe Erwartungen an KI-Adoption, Skalierung und messbaren Geschäftsbeitrag her. Und das alles parallel zu den bereits laufenden Verantwortlichkeiten eines CIOs. Also auch da könnte es natürlich am Ende des Tages vielleicht auch zu, ich will jetzt nicht sagen Reibereien, aber zu gewissen Reibungen vielleicht kommen und Verantwortlichkeitschaos könnte da an der einen oder anderen Stelle auch entstehen. Also da ist natürlich die Frage, wie prominent ist die Figur dann auch im Unternehmen vertreten? Also das wird auch spannend sein zu sehen.
Ja, definitiv. Janik, ich fand, es war ein spannender Überblick nochmal über das Thema künstliche Intelligenz. Es war nicht das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber gesprochen haben. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass, wenn wir das Thema aufgreifen, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit natürlich nicht langweilen, sondern hoffentlich natürlich immer mal, wenn wir das Thema aufgreifen, den einen oder anderen neuen Aspekt mitgeben. Gerade dann, wenn es eben so wie jetzt aktuell dann auch wirklich neue Entwicklungen gibt, sowohl technologischer als auch organisatorischer Natur. Und Janik, ich habe es eingangs schon gesagt, ich sage es ausgangs nochmal, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, was es dazu bei uns zu lesen, zu hören, zu sehen gibt an dieser Stelle. Und sage an dieser Stelle, vielleicht allen, die noch eine Woche Zeit haben, auf die Auto Shanghai zu gehen, gerne mal in Richtung China fliegen und die Auto Shanghai besuchen oder sich zumindest mal anschauen, was dort gezeigt wurde. Das ist definitiv spannend und wünsche an dieser Stelle allen eine schöne Woche.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.